Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Literaturpodcasts. Das Motto »Gemeinsam sind wir stark« ist eine Wohlfühlfloskel für alle Menschen. Der linksgrün angehauchte Kinderbuchautor propagiert sie, aber diese Floskel ist ebenso bei Managern, AfDlern und Fußballfans beliebt. Alte Nazis, neue Nazis, böse Onkelsfans, Rammstein-Jünger, Schlagerstars, Querdenker, Gewerkschaften, Vereine, der Seeheimer Kreis, Religionen, Parteien, sie alle schwören das Individuum darauf ein, sich zusammenzutun, um stark zu werden. Aber was macht man mit dieser Stärke, wenn man erst einmal stark ist? Niemand strebt ja Stärke an nur der Stärke wegen, sondern man will mit dieser Stärke auch etwas erreichen. Ansonsten wäre das Zusammenrotten ja ziemlich sinnlos gewesen. Ist ein Kollektiv erst einmal stark, kann es die Regeln umschreiben und sogar Wahrheit diktieren. Der Autor des heutigen Buches entlarvt genau dieses Gewaltpotenzial von Menschen in Gruppen. Gemeinsam ist alles möglich, ist ein Satz, der erschreckend wahr ist. Für Afrika spenden, 12-jährige Demonstranten niederknüppeln, Waisenhäuser bauen, Brunnen vergiften, Obdachlose anzünden, eine Patenschaft für ein südamerikanisches Kind mit Gaumenspalte übernehmen, deutscher Meister werden, Polizisten mit Waschbecken bewerfen, Uniprofessoren bedrohen, rauchen, Fördermitglied des WWF sein, Thermomix besitzen. Das sind alles Dinge, die ohne das segenreiche, gruppendynamische Phänomen des Gruppenzwangs so nicht möglich wären. Dennoch muss man sagen, ohne Gruppenzwang ist der Mensch nicht automatisch schlau, aber sehr viel misstrauischer, was im Zweifel der Schlauheit näher kommt, als die blinde Willfährigkeit von Menschen in Kollektiven. Der Autor des heutigen Buches hat folgende These aufgestellt: Menschen in Kollektiven sind nicht mehr Persönlichkeiten, sondern Teil einer Masse. Diese Verneinung, ein Individuum sein zu wollen, ist der Anfang und die Bedingung dafür, dass ein Kollektiv moralisch entgleist. Moralische Entgleisung ist Motto des Staates, für den er aktiv als kämpfender Revolutionär Geburtshelfer war. Unser Autor wurde gewissermaßen in eine Hochzeit des Kollektivismus geboren, denn er kam 1884 im russischen Zarenreich, also im russischen Kaiserreich, zur Welt. Die Mitmenschen des heutigen Autors Jewgeni Samjatin teilten die Menschen ein in Rassen, Faschisten, Adel, Arbeiter, Nationen, Religionen, Klassen, Kommunisten, leibeigene Bauern, also unfreie Bauern und so weiter. Er kämpfte aktiv für ein kommunistisches Russland und hat somit ein Monster geschaffen, das fast auch auf ihn losgegangen wäre. Dieser Staat hätte ihn eingesperrt, verhaftet oder umgebracht, wenn Samjatin nicht selbst 1931 Richtung Paris geflohen wäre. Was für ein Problem hatte die junge Sowjetunion mit diesem jungen Mann? Der widerspenstige Samjatin schrieb 1920 das Buch namens Wir. Um das soll es heute gehen. Und dieses Buch ist eine Abrechnung mit seinem Staat und es machte ihn zum Exilant, sprich zum Flüchtling. Kommen wir zum Inhalt des Buches. Die ersten Sätze sind ein Zitat aus der Zeitung. Wir erfahren aus ihr von einem unzivilisierten Zustand der Freiheit, der auf einem anderen Planeten herrschen könnte. Es soll Völker geben, die sich noch nicht in das segenreiche Joch der Vernunft begeben haben. Eine Reise auf einen anderen Planeten steht an, deshalb muss jeder Einwohner Lobeshymnen auf dieses Vorhaben verfassen. Jeder muss den einzigen Staat lobpreisen. Das Buch sind die gesammelten Notizen des Mathematikers D503, und das ist sein Beitrag, damit will er den einzigen Staat rühmen. Er hat die Rakete namens Integral mitkonstruiert. Seine Sprache ist voll von mathematischen Metaphern, zum Beispiel, wir werden die wilde, krumme Linie gerade biegen und meint damit unentdeckte Völker, die sich halt noch nicht dem Joch der Vernunft hingegeben haben. Diese Aufzeichnung nennt er Wir. Wir heißt natürlich auch das Buch und wir machen weiter. D wird also viel referieren und erklären, was an der Vergangenheit schlimm war und heute gut ist. Er kritisiert die himmelverpesteten Dampfklumpen vergangener Tage. Heute ist alles aus ewigem Glas. Die Gebäude, die Stadt, die Straßen. Tatsächlich ist alles aus klarem Glas. Man kann in die Gebäude, in die Wohnungen schauen. Die Leute sitzen gestapelt in den Wohnungen. Man kann sehen, was die anderen machen und durch das Glas ist der Himmel klar wie nie, was D natürlich super toll findet. Das Ballett, bestehend aus sich bewegenden Maschinenteilen, rührt den Verfasser. Teil einer Maschine zu sein, ist für ihn die ideale Unfreiheit. Diese Unfreiheit ist eine ästhetische, vollkommene Unterwerfung mit dem Sinn, dem Wir zu dienen. 090 ist sein Schwarm. Hier ein kleiner Tipp. Die geraden Nummern stehen für Frauen, ungerade für Männer. D503 ist ein Mann, O90 ist eine Frau. O90 ist ganz rund wie gedrechselt und sie sieht aus wie ihr Name, was immer das heißen soll. Aber man kann sagen, sie sieht aus wie ein maschinelles Produkt und entspricht damit dem Schönheitsideal im einzigen Staat. Die beiden Turteltauben gehen spazieren. Er hat Formeln und mathematische Gleichnisse im Kopf. Sie schwärmt hingegen vom Frühling, was ziemlich ungewöhnlich ist. O90 deutet hier an, dass sie anders ist, da das Schwärmen für den Frühling romantische Spinnerei für die Einwohner dieses Staates ist. Deswegen findet D das auch eher befremdlich. Die beiden verbringen ihre persönliche Stunde miteinander. Es heißt, dass sie in dieser Stunde privaten Dingen nachgehen könnten. Dennoch marschieren alle zusammen. Überall sind Lautsprecher und es läuft das Marschlied des einzigen Staates. Zu diesen Klängen marschieren die Nummern, wie hier die Menschen heißen. Tausende tragen blaugraue Uniformen mit goldenen Abzeichen. Unser Pärchen marschiert nebeneinander. D503 verrät uns, Liebende sagen nicht, dass sie einander haben, weil der Staat sie hat. Alle sind das kollektive Wir. Keine der Nummern hat das exklusive Recht auf eine andere Nummer. Er schwärmt weiter, nirgends ein Gesicht, das verdüstert ist. D503 fühlt sich während des Marsches mächtig und unbesiegbar. Ihm ist, als hätte er all die alten Götter besiegt. Er macht sich mit ihr auf den Heimweg. Sie verhält sich erneut untypisch, da sie unüberlegt und naiv daherredet, was ihn ziemlich frustriert. Zum Beispiel will sie jetzt mit ihm nach Hause gehen, obwohl ihr gemeinsamer Geschlechtstag erst in 24 Stunden ist. Er empfindet ihr Reden als schädliche Frühzündung eines Motors. D503 teilt dem Leser mit, dass es ein Land jenseits der grünen Mauer gibt. Die grüne Mauer, das sind Wälder, die Bewohner des einzigen Staates niemals betreten. Der einzige Staat hat die Gesetze der Wissenschaft auf seiner Seite, denn die Evolution der menschlichen Gesellschaft war wie folgt. Vom Nomadentum entwickelte der Mensch sich hin zur Sesshaftigkeit. Sesshaftes Leben ist also das Bessere. Früheres Umherziehen oder generell Nomadentum ist sinnlos und unvernünftig. Nun geht es ans Eingemachte. D möchte uns Herz und Puls des einzigen Staates erklären. Die Gesetzestafel, aka das, was in der Vergangenheit Eisenbahnfahrplan hieß, ist heute heilige Richtschnur. Sie heißt im einzigen Staat Stundengesetzestafel und sie ordnet Folgendes an. Alle Menschen stehen in derselben Sekunde auf, frühstücken zur selben Zeit, wie ein Mann gehen Millionen zur selben Zeit arbeiten. So wird aus jedem Menschen ein stählerner, sechsräderiger Held. Alle Nummern verschmelzen zu einem einzigen, millionenhändigem Körper. Weiter beschreibt D die gemeinsamen Taylor-Exerzitien. Hier ergänze ich mal eben, weil der Name, also Taylor, oft in dem Buch vorkommt, aber nie erklärt wird. Frederick Winslow Taylor, 1856 bis 1915 gelebt, war ein Wissenschaftler, der für konsequente Prozesssteuerung und die Optimierung von Arbeitsprozessen warb. Was hatte Samyatin gegen diesen Kerl? Samyati sah im sogenannten Taylorismus die Grundlage für seine Dystopie. Da Taylor geistig anspruchsvolle Arbeit und einfache manuelle Tätigkeiten voneinander trennen wollte. Darin sah der Autor eine Entwertung des arbeitenden Menschen, die ihn zu einer Maschine macht. Samyati hat Taylor also nicht ohne Grund zum Ideal des einzigen Staates gemacht. Weiter geht es also mit diesen Taylor-Exerzitien. Von 16 bis 17 und von 21 bis 22 Uhr teilt der Organismus sich in einzelne Zellen auf. Das sind persönliche Stunden, die so persönlich gar nicht sind. D503 wünscht sich auch für diese beiden Stunden eine Lösung, bei der alle dasselbe tun. Er hält das Alleinesein also überhaupt nicht aus. Er ist ja auch nie alleine, die gehen ja dann trotzdem auch miteinander spazieren. In Zukunft wird es noch einige Momente geben, in denen er in die Arme des fürsorglichen Staates flieht. Der einzige Staat begründet sich auf eine Ethik, die auf Subtraktion, Addition, Division und Multiplikation beruht. Keiner dieser Kants der Vergangenheit hatte je eine solche Idee, spottet unser Held. Wie wilde lebten die, die nicht so organisiert waren, also wir, also ich und auch der Zuhörer. Dieses unnütze Leben nennt D503 langsamen Selbstmord. Er legt dar, wie schlimm die Menschheit ohne Geburtenkontrolle und sexuelle Vorgaben dran war. Kinder müsse man doch züchten wie Tiere und Pflanzen. Die hohen Vater- und Mutternormen von heute beweisen noch die Dummheit der früheren Menschen. Mit Vater- und Mutternormen ist gemeint, wer sich fortpflanzen will, der muss eine gewisse Größe haben, der muss ein gewisses Aussehen haben, der muss eine gewisse Reputation haben. Es darf sich halt lange nicht jeder fortpflanzen. Ein Not-so-funny-Fact über den einzigen Staat ist, Witze sind strengstens verboten, weil sie einer unklaren Funktion entsprechen. Niemand versteht Witze in diesem Staat, da sie nur Verwirrung stiften. Die Einwohner oder Insassen des einzigen Staates müssen sich täglich mehrere Stunden wissenschaftliche Vorträge anhören. Der sogenannte Phonolektor hält dieses Mal einen Vortrag über Musik früher und heute. Damals mussten die Musiker in einem krankhaften Zustand der Begeisterung namens Epilepsie ihre Musik komponieren. Heute kann jeder Einzelne mit Hilfe der mathematischen Musik bis zu 2 Sonaten täglich komponieren. D503 sieht bei diesem Vortrag I. 330, ich habe gesagt, gerade Nummern sind Frauen. Sie hat ein eng anliegendes Kleid an und ist Assistentin des Phonolektors und hilft ihm auf der Bühne. Der Phonolektor spielt kurz auf einem Flügel ein altes Lied. Da geht langsam für D503 die Sonne auf. Aber nicht die Sonne des einzigen Staates, sondern eine wilde, alles versengende Sonne. Diese verpufft wieder, als das Flügelspiel aufhört. I-330 hat ihn auf eine Art verunsichert, die er noch nie erlebt hat. Wieder zu Hause erwartet er in nützlicher Erregung auf O-90, die ihn besuchen will. An Geschlechtstagen muss man ein rosa Billett, das heißt ein Ticket, vollzeigen, was einem erlaubt, die Gardinen der Wohnung herunterzulassen, was ansonsten strengstens verboten ist. Wir erinnern uns, die wohnen alle in Glaskästen, man kann also sehen, was der Nachbar treibt. Und an Geschlechtstagen, wenn man zu zweit ist und miteinander schlafen will, lässt man dann die Gardine herunter. Als sie bei ihm ist, weint O bitterlich. Er hat dafür natürlich kein Verständnis. Sie scheint irgendwie eifersüchtig zu sein und will auch noch ein Kind von ihm. Er versteht sie überhaupt nicht und ihre Andersartigkeit langweilt ihn. D503 referiert mal wieder und gesteht uns, dass es nur ein einziges gutes Zitat von früher gäbe. Nämlich, die Liebe und der Hunger regieren die Welt. Für D folgt daraus, diese beiden Beherrscher der Welt müssen besiegt werden, etwas, was dem einzigen Staat ruhmreich gelungen ist. Er erklärt uns, wie zuerst der Hunger besiegt wurde. Brot ist den Nummern des einzigen Staates heute nur noch als Begriff für unbekannte Nahrung bekannt. Und wir erfahren, es leben nur noch 0,2% der ursprünglichen Bevölkerung im einzigen Staat. Vorher gab es nämlich den 200-jährigen Krieg, der viele Opfer forderte. Wissenschaftler des einzigen Staates erfanden die Naphtha-Nahrung und damit erschufen sie das Paradies auf Erden. Nach dem Sieg über den Hunger kam der Krieg gegen die Liebe. 300 Jahre hat es gedauert und heute gibt es die Lex Sexualis, also eine Rechtsprechung, das die Sexualität regelt. Das klingt kompliziert, es ist aber recht einfach. Jede Nummer hat das sexuelle Recht auf eine andere. Fortpflanzung ist nichts, worüber die Nummern selbst befinden können, sondern allein Sache des Staates. Der Gehalt an Geschlechtshormonen im Menschen wird auch vom Staat festgelegt. So gibt es keinen Grund mehr zum Neid. Grundsätzlich, fährt D. fort, ist das Leben ein Weg zur Kristallisation, zur Erhärtung. Aus Fleisch und Blut soll ein harter, klarer Diamant werden. D. gibt zu, dass diese hohen Ideale vielleicht noch nicht ganz erreicht sind. Seine haarigen Hände zum Beispiel sehen für ihn aus wie Pfoten. Ein Anblick, den er widerlich findet. Der ideale Zustand ist der, in dem nichts mehr passiert. Und im einzigen Staat ist das der Fall. Nach einigen Tagen bekommt er eine Nachricht. I-330 will mit ihm gehen, ausgerechnet sie. Sie hat sich bei einer Behörde auf ihn eintragen lassen. Er findet sie erschreckend aufreizend. Sie lädt ihn in eine altertümliche Wohnung ein, die auch als Museum dient. Eine Wohnung mit Kinderzimmer, Bibliothek und Küche. Ein Ort, erzählt uns I, an dem tausende einzelne kleine Staaten namens Familie früher sinnlos ihre Zeit verschwendeten. Dieser Anblick ekelt unseren Helden, aber I will, dass er bei ihr bleibt. Sie hat sich sogar ein Ballkleid angezogen. Sie hat sich also unfassbar vieler Verbrechen schuldig gemacht. D. flieht ohne weitere Worte aus der Wohnung. Er stürmt hinaus, aber erstattet keine Anzeige. Diese Begegnung lässt ihn in den nächsten Tagen nicht los. Auf einmal hat er angefangen, was er noch nie gemacht hat. Er träumt. Bisher ist ihm das noch nicht passiert. Auf dem Weg zur Arbeit trifft er einen Beschützer. Beschützer stellen die Polizei im einzigen Staat dar. Diesem Polizisten erzählt er aber nichts von I und ihren Vergehen, weil der Herr namens S4710 auch schon was mit ihr hatte. Diese neuen Eindrücke überfordern D. Ja, ich bin wirklich krank, sagt er, aber fühlt sich nicht wirklich schlecht, wie das so ist, wenn man verliebt ist. In ihm tobt nun ein diffuses Gefühl, das ihn isoliert. Er fühlt sich zu I hingezogen, aber nicht mehr so zum einzigen Staat. Das klingt harmlos, ist aber dort Hochverrat. R13 ist der beste Freund unseres Helden. Er ist Poet und schreibt Verse für den einzigen Staat. R13 und D503 teilen sich O als Freundin. Die drei bilden ein Dreieck und stellen somit eine Familie im einzigen Staat dar. Am nächsten Tag findet eine Art Gottesdienst statt und der Staat ist natürlich die höchste Gottheit. Es gibt eine Liturgie für den einzigen Staat. Dort wird den Opfern des 200-jährigen Krieges gedacht. D ist anwesend und sieht, wie ein gefesselter Delinquent die Folgen seiner Tat erwartet. Anwesend ist auch der eine, den alle nur Wohltäter nennen. D kann aus der Ferne sein Gesicht nicht sehen, sondern nur schemenhafte Umrisse. Die Szenerie findet auf einem riesigen Würfel statt, auf dem alle Anwesenden stehen. Ein Staatsdichter spricht folgende Verse: Und schwang das Feuer in Maschinen und Stahl, das Chaos in die Fesseln des Gesetzes. R13 ist ein weiterer von diesen sprechenden Dichtern. Er verkündet, dass der Verurteilte den Wohltäter mit schmähenden Worten verspottet hat. Der Verbrecher schreitet gefasst zur Apparatur, die ihn gleich richten wird. 100.000 Volt schmelzen den Körper des Delinquenten zu einer dampfenden Pfütze. D503 ist wieder im Bann des einzigen Staates und sieht diesen Vorgang als Beweis für die übermenschliche Macht des Wohltäters. Die Hinrichtung war eine Art spirituelle Reinigung für ihn. Jetzt kann er sich wieder auf seine Berechnungen bezüglich des Integrals konzentrieren. I-330 trägt sich wieder auf ihn ein und erwartet D heute Abend. Direkt ist er wieder in ihrem magischen Bann. Er eilt mit dem rosa Billett, mit dem rosa Ticket zu ihr. Erneut wagt sie Verbrecherisches. Sie raucht Pfeife, trinkt Likör und trägt wieder ein Ballkleid. Das heißt, sie riskiert erneut ihr Leben. Sie küssen sich und er trinkt ebenso vom Alkohol. Hier wurde die Spaltung seiner Persönlichkeit fortgesetzt. Die Fassade und das Innere sind nun zwei verschiedene Versionen von D. Ein Zustand, den der einzige Staat nicht duldet. Von nun an ist er genauso Verbrecher wie I-330. Gerade so kommt er noch vor der Sperrstunde zu Hause an und kann natürlich nicht schlafen. Sein Kumpel R13 kommt erneut zu Besuch. Er soll literarisch den Integral, also die Rakete, loben und hat dafür folgende Idee. Die Menschen im Paradies hätten folgende Wahl gehabt. Glück ohne Freiheit oder Freiheit ohne Glück. Die Dummen wählten die Freiheit und deshalb sehnten Adam und Eva sich, als sie frei waren, nach den Ketten, die das eigentliche Paradies bedeuten. Wieder schafft D es nicht, er seine Nacht mit I zu erklären. Er ist im Zwiespalt, sein neues Ich, das Leidenschaft empfindet, das streng in den Kategorien des einzigen Staates denkt. Und immer wenn es schwer wird, dann referiert D über die Einfachheit der Wahrheit. Wie 2 und 2 nur 4 sind, so ist auch die Wahrheit. Einfach, eindeutig und gesetzmäßig. Die Wahrheit lässt sich also mit Mathematik beweisen, beziehungsweise Wahrheit ist Mathematik. Menschen sind durch das 1x1 miteinander verwoben und gehen ineinander auf. Frühere Menschen verschwendeten liebend gegenseitig ihre Zeit, sagt auch D. Hier ein Zitat, das ich für erwähnenswert halte. D sagt folgendes: Wir haben aus dem verliebten Geflüster der Wellen Elektrizität gewonnen. Wir haben die rasende, schäumende Bestie zum Haustier gemacht. Und genauso haben wir das einst wilde Element der Poesie gezähmt und gesattelt. Sie ist Dienst am Staat, sie ist etwas Nützliches. Unsere Lieblingsnummer läuft trostlos, wie nur ein Liebeskranker traurig umhergeistern kann, durch die Gegend. Er trifft den Beschützer S4710 und erklärt uns das Beschützerdasein wie folgt. Beschützer sind die Dornen an der Rose. Sie schützen die zarte Blume des Staates vor rohen Händen. Insgeheim will er, dass der Beschützer ihn ertappt, aber er gesteht ihm nichts. I lauert unserem Helden auf und sie bringt ihn erneut in die berüchtigte Wohnung. Sie kennen einen Arzt, der den beiden Atteste aushändigt. Sie lieben sich im Alkoholrausch. Dieses Mal vergisst er völlig den einzigen Staat. Er ist nun komplett Hals über Kopf in I-330 verknallt. Seine Welt war leblos Jetzt ist sie belebt und bunt. Das sind natürlich tolle Gefühle, aber er muss sie mit aller Gewalt seinen Arbeitskollegen vorenthalten. Der Integral, die große Rakete, wird bald fertiggestellt. Das heißt, er muss sich konzentrieren und Resultate abliefern. D erzählt aller Welt, also hier auch auf der Arbeit, dass er krank sei, ohne Genaueres zu verraten. Er befindet sich immer noch in einem Zwiespalt. Sein Tun wirkt in der Tat krankhaft im einzigen Staat. Er belagert nämlich die Wohnung von I-330 und hat das Gefühl, dass der Beschützer S ihn verfolgt. Das Verhalten ist so sonderbar, dass er festgenommen wird. Er kommt auf eine Krankenstation. Zwei Ärzte teilen ihm dort die Diagnose mit. In ihm hat sich etwas Tödliches gebildet. Er leidet an etwas Schrecklichem. Er hat eine Seele. Bam, bam, bam. Die Ärzte schreiben ihn 2 Tage krank und diskutieren einen chirurgischen Eingriff, der es ermöglicht, den Sitz der Fantasie im Gehirn zu entfernen. D hat Glück, er wird vor diesem Eingriff zunächst verschont, weil er ein wichtiger Konstrukteur des Integrals ist und Nebenwirkungen in diesem Fall nicht hinzunehmen wären. Ein Arzt sagt ihm, ja nicht zwinkernd, aber doch vielsagend, er könne ja zum alten Haus gehen, zwinker, zwinker. Tatsächlich geht er zu diesem Haus. Als er die Wohnung betritt, sieht er, dass der Beschützer ihm folgt. Aus Angst versteckt er sich in einem Schrank. Ein König von Narnia-mäßiger Schrank, wie sich herausstellt. Ein König von Narnia-Schrank, wie sich herausstellt. Er betätigt im Schrank nämlich unbeabsichtigt einen Mechanismus und landet rutschend in einem Innenhof. Dort trifft er unter anderem I-330, den zwinkernden Doktor und viele andere bekannte Gesichter. I scheint jedoch anderes als Romantik im Kopf zu haben, aber verspricht ihm, ihn in 2 Tagen zu empfangen und bringt ihn eilig, ohne irgendetwas zu erklären, zurück zum Eingang der alten Wohnung. Seine Seele nistet sich immer weiter in ihn ein. Parasitär dringt sie in das mathematische Gebilde ein. Er träumt immer noch, hat Ängste und Freude. Er muss all das verheimlichen und fühlt sich völlig isoliert. Er fühlt sich jetzt nicht mehr nur als Rad, sondern er fühlt sich mehr als ein Rad in der Maschine. Als Krankgeschriebener genießt er eine relativ große Freiheit. Er spaziert viel durch den einzigen Staat. Für ihn ist klar, es kann kein Zurück in die große Maschine mehr geben. Die Seele hat sich doch noch nicht vollends in D entfaltet. Folgendes Geschehnis zeigt, dass er zwar etwas für I empfindet, aber andere Menschen sind für ihn immer noch nur Nummern. Die Triebwerke der Integralrakete wurden eingeweiht und dabei starben bei einem Unfall 10 Nummern. Das Schicksal dieser Menschen ist ihm natürlich gleichgültig und er brennt immer noch für die Idee des Integral als heilsbringende Maschine. I teilt ihm schriftlich mit, dass sie ihre Verabredung absagen muss. Stattdessen taucht unangemeldet O auf. Sie will unbedingt schwanger von D sein. Unerlaubt schwanger zu sein, heißt hier von 100.000 Volt geröstet zu werden. D willigt ein und schläft aus Mitleid mit O90, um ihr ihren Wunsch zu erfüllen. Er sieht sie schon als Delinquentin auf dem Würfel, aber auch sie ist ihm eigentlich egal. Er hat viele schlechte Vibes gesammelt, ja, und da kommt's, wie es kommen muss, die Grundsätze des einzigen Staates bäumen sich wieder in ihm auf. Er nimmt sein Schicksal und das von den beiden Frauen fatalistisch hin. Denn das Ich hat im einzigen Staat keine Rechte. Außer das Recht auf eine anständige Hinrichtung. Verständlich findet D das, denn das Ich ist nur ein Teil des Staates. Das Wir beinhaltet mehr als das Ich. Alles Erhabene ist einfach. Dieser Satz ist für ihn Mantra, das ihn an den einzigen Staat bindet. Er hat also eine kleine Gewitterwolke über dem Kopf und die vulgäre Postbotin will ihn verführen. Sie arbeitet in der Erziehungsfabrik, sie weiß von allem, weil sie von Berufswegen die Briefwechsel von D-503 zensiert hat. Er träumt immer noch und empfindet es immer mehr als krankhaft, als etwas Schlechtes. Das Positive seiner neuen Art hat sich abgenutzt. Die Nachteile seiner Seele überwiegen nun für ihn. Endlich kommt I doch noch zu ihm. Sie haben nur kurze 20 Minuten, in denen die kristallharte Oberfläche Ds erneut aufbricht. Sie spricht unklar vom Integral und lässt ihn ratlos zurück. D flüchtet sich wieder mal in ein Referat über freie Wahlen. Geheime Wahlen sind natürlich skandalös, weil die damaligen Menschen, also wir, etwas zu verbergen hatten. Zum Glück sind heute die Ergebnisse der Wahlen im Voraus bekannt. D verflucht diese Betrachtung als Unsinn und will einfach nur I am nächsten Feiertag sehen. Der Feiertag ist nämlich der Feiertag der Wahl und Dees Lage ist wechselhaft. Einerseits ist er fasziniert von dem Wohltäter und dem anziehenden Maß der Einheit. Ein Teil von ihm will aufgehen in dieser herrlichen Masse. Andererseits zerreißt seine Seele, als er I-330 sieht, die zwischen S-4710 und R-30 sitzt. Bei der Wahl fragt der Wohltäter: Seid ihr dafür? Alle Hände gehen in die Luft. Dann fragt er: Wer ist dagegen? Normalerweise war nie jemand dagegen und es wäre herrlich still gewesen. Der Wohltäter hätte diesen Moment triumphierend ausgekostet, aber jetzt flogen tausende Hände in die Luft und brüllten: Dagegen! Unter diesen Aufmüpfigen war auch I-330. Ein Tumult entsteht, bei dem sie verletzt wird. D und I haben Zuflucht in seiner Wohnung gefunden. Der Aufruhr hat sich noch nicht ganz gelegt. I sagt benommen: Jetzt kommt etwas Neues. Und meint natürlich das, was nach dem einzigen Start kommt. D ist jetzt auf einmal revolutionär. Trotzdem, D muss sein Leben wieder aufnehmen, damit er nicht als Revolutionär entlarvt wird. Auf dem Weg zur Arbeit fällt ihm auf, dass die Welt des einzigen Staates noch steht. Aber die Aufmüpfigen haben überall Plakate und Schriftzüge mit dem kryptischen Wort Mephi hinterlassen. Also M-E-P-H-I, Mephi. D reißt so ein Plakat ab, damit sein Verfolger S sieht, dass er nichts mit denen zu tun hat. Ab hier möchte ich die Inhaltsangabe aus mehreren Gründen etwas raffen. Erstens, die erste Handlung wird ab jetzt, ja, kitschig und langweilig. Zweitens, wäre die ausführliche Wiedergabe zu zeitaufwendig. Deswegen hier eine geraffte Version. D und I fliehen in den Wald. Hier leben haarige Waldmenschen. Oh. Die Einwohner des Waldes sind ehemalige Einwohner des einzigen Staates. Die Evolution hat über die Jahrhunderte dafür gesorgt, dass sie wieder haarig wurden. Aus den hochzivilisierten Städtern sind behaarte Waldmenschen geworden, die unabhängig leben. Sie leben in einem primitiven Verband, in dem sie einigermaßen demokratisch abstimmen. Trotzdem haben sie eine Anführerin, nämlich I-330, wer hätte es gedacht? D fühlt sich hier direkt heimisch. Das Motto der haarigen Aussätzigen ist ein Gegengewicht zum vernunftbetonten Gehabe des einzigen Staates. Ihr Motto ist: Alle müssen den Verstand verlieren. Mephi, erfahren wir, bedeutet in einer altertümlichen Sprache so etwas wie Zerstörung. Das Liebesglück der beiden ist wieder kurz. Sie müssen zurück in den einzigen Staat, um ihren Plan umsetzen zu können. D weiß noch nicht, was der Plan ist, aber er trifft O90, welche toll aussieht, weil sie schwanger ist. Sie sagt: Ich bin so glücklich, ich sehe und höre nichts von dem, was um mich ist. Ich lausche nur in mich hinein. Der Satz klingt schön, aber ist natürlich ein schwerer Fall von Realitätsflucht. O will lieber mit ihrem ungeborenen Kind sterben, als Hilfe anzunehmen. Endlich erklärt I-330 den Plan. Der Integral soll gekapert werden und als Fluchtvehikel bzw. Waffe genutzt werden. D hadert, er ist gegen eine Revolution. Ihr Argument für eine Revolution ist folgendes. Das ist jetzt ein Essay über Revolution. Der Kreislauf an Revolution sagt, I darf nicht enden. Gibt es nicht stetig neue Revolutionen, kommt es zu Stillstand und Perversion, so wie im einzigen Staat. Zurück in seiner Glasbude ist D sich nicht mehr sicher und meint, dass alles nur ein Traum war. Die Freiheitskämpfe, der Aufstand, die Tumulte, der Wald, die haarigen Menschen. Er weiß nicht mehr, was wahr ist und was nicht wahr ist. In der Zeitung steht: Fantasie ist das letzte Hindernis auf dem Weg zum Glück. Fantasie ist nämlich ein Knoten im Gehirn, den man bestrahlen und somit deaktivieren kann. Es lebe die große Operation ist das Motto einer großen Operationskampagne. Jeder Bürger muss sich die Fantasie entfernen lassen. Wer nicht zur OP kommt, stirbt durch die Maschine des Wohltäters. Der Tag ist da, also der Tag des Testflugs vom Integral. Sie schaffen es nicht, den Integral zu treten, denn die Revolutionäre werden entlarvt. Der einzige Staat wusste die ganze Zeit von dem Plan, weil die Postbotin in Dees Manuskripten gelesen hat. Also mit Manuskripten ist das gemeint, was wir gerade auch lesen. Die Revolutionäre wehren sich nicht weiter, keine Ahnung warum. Sie haben eine Revolution angezettelt, aber jetzt lassen sie sich einfach so festnehmen. Diese Szenen, die eigentlich den Höhepunkt der Handlung bedeuten sollten, sind irgendwie der Tiefpunkt. Das ist echt lahm. Der Wohltäter verhört D., weil er die Namen der Aufständischen wissen will. Wie viele Bösewichter faselt er eine ganze Menge von seinen Vorstellungen. Die wahre Liebe zur Menschheit ist unmenschlich und das Kennzeichen der Wahrheit ist ihre Grausamkeit. Schon der christliche Gott wusste dies. Er war einerseits böse, aber die Menschen fanden ihn trotzdem toll. Das ist für ihn Beweis, dass Gottsein grausam sein heißt. Nur ohne Fantasie kann der Mensch Glück erlangen, sagt der Wohltäter. Deshalb sind die Operationen ein Schritt auf dem Weg ins Paradies. Der Wohltäter weiß nichts von I-330 und ihren revolutionären Freunden, aber er glaubt, dass die Terroristen D nur ausgenutzt haben, weil er der erste Konstrukteur des Integral war. Dieser Gedanke lässt D-503 nicht los und er rennt einfach weg. Wie auch immer er einfach so wegrennen kann, wenn der große Wohltäter da am Tisch sitzt. Erneut greifen Rebellen die Stadt an. An der Oberfläche herrscht Bürgerkrieg. Der Staat rächt sich grauenvoll an I-330 und all den anderen Terroristen. I und ihre Mitstreiter werden in einer luftlosen Kammer gefoltert und damit Strom drangsaliert. D-503 hat man operiert und seitdem empfindet er sich als geheilt. Er müsste zusehen, wie I gefoltert wurde, aber es war ihm egal. Wichtig ist ihm jetzt der Sieg des einzelnen Staates und dass die Ordnung bald wiederhergestellt wird. Der letzte Satz des Buches sind die folgenden Worte von D. Die Vernunft muss siegen.
Ich hoffe, dass wir siegen. Ich bin sogar fest von unserem Sieg überzeugt. Die Vernunft muss siegen.
Kommen wir zur Analyse. Erstmal zur Handlung. Der Aufbau zu Beginn ist gut gelungen. Worldbuilding ist zwar kein schönes Wort, aber das kann Samyatin richtig taco. Gelungen beschrieben ist auch das komplizierte emotionale Innenleben von D und O. I-330 kommt leider eher bieder, komisch und irgendwie langweilig rüber. Sie hat irgendwie keinen eigenen Charakter, sie ist einfach immer nur kurz da und dann wieder weg. Nach dem Aufstand bei der Wahl beginnt ein anstrengendes Verzögerungsgenerve. Die Szenen rund um die Eroberung des Integral sind miserabel geschrieben, keiner der Revoluzzer wehrt sich, was eigentlich völlig unverständlich ist. Sie haben ja doch schon eine ganze Revolution angezettelt. Zum Glück ist das Ende nochmal ein versöhnlicher Schluss für das Buch. Die Handlung tut sich wirklich schwer. Was man auszuhalten hat, ist, in schlechten Phasen schreibt Samyatin so, als hätte er sich die Fantasie herausoperieren lassen. Dann kommt der Schiffbauingenieur in ihm durch, der er ja auch war. Die Handlung gleicht hier und da einem literarischen Dreckhaufen. Andererseits, dieser Haufen muss auch riesig sein, damit er die kleinwagengroßen Nuggets beherbergen kann. Also, wer sich in den Haufen begibt, der wird zwar dreckig, aber wird mit folgenden Lehren belohnt. Diese Schrift entlarvt nicht nur Stalin, sondern das ganze Projekt Sowjetunion. Sie ist Blaupause für nahezu jeden Staat, der sich Fortschritt auf die Fahnen schreibt, aber Leute einsperrt zu ihrem eigenen Wohl. Die romantische Vorstellung vom Vaterstaat, der sich um alles kümmert, wird unter die Lupe genommen und jeder, der heutzutage komplexe gesellschaftliche Probleme ausschließlich dem Staat zuschustert, begibt sich in ein gefährliches Abhängigkeitsverhältnis. Dabei besteht die Gefahr, dass man sich selbst zur Nummer macht, weil man seinen Intellekt an den Staat abgegeben hat. Verantwortung abzugeben bzw. zu delegieren ist verführerisch, aber genauso verhängnisvoll. Der Autor entlarvt hier auch den Menschen an sich, der in Kollektive flüchtet, statt als eigenständige Persönlichkeit zu wachsen. Samyatin sah im Ersten Weltkrieg und im Russischen Bürgerkrieg entfesselte Kollektive aufeinander losgehen und sah, wie Menschen ihr Leben für Nation und Volk gaben, als wäre es eine Banalität. Ich habe es schon angedeutet, der Text prophezeit den Stalinismus. Samyatin verkleidet diese Gesellschaftskritik, damit sie auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist. Wir ist jedoch tatsächlich das erste Buch, das in der Sowjetunion verboten wurde. Damit haben die kommunistischen Machthaber ihre wahren Absichten preisgegeben. Sie waren kein neuartiger Staat, der auf Wissenschaft beruhte, sondern sie wollten in erster Linie ihre Macht erhalten. Und schon gar nicht von schreibenden Schiffbauingenieuren in Frage gestellt werden. Bei Samyatin lernen wir etwas vom Sinn, von Hinrichtungen, Schauprozessen und öffentlichen Demütigungen. Im Buch gibt es die Liturgie für den einzigen Staat, bei denen Straftäter zeremoniell umgebracht wurden. In der Sowjetunion gab es insbesondere unter Stalin Standgerichte, Schauprozesse und grotesk wirkende Festtage und militärische Paraden. Jene hatten den Sinn, das Volk an sich zu binden. Das Wir sollte gestärkt und das selbstdenkende Individuum geschwächt werden. Zudem sollten die Menschen, die Zweifel an der Sowjetunion hegen könnten, durch Abschreckung wieder in die Spur gebracht werden. Genau wie D503 im einzigen Staat, der immer wieder zwischendurch in die Spur gebracht wird. Die Sowjetunion hat sich tatsächlich als einen Staat gesehen, der sich aus wissenschaftlichen Gesetzen ableitet. Einerseits war das ja auch nicht ganz falsch. Die Sowjetunion hat Raketen gebaut, so wie der einzige Staat auch. Andererseits hat sie Pseudowissenschaften wie dem Lysenkoismus Vorschub geleistet. Der Lysenkoismus ist die Art Pseudowissenschaft, die auch im einzigen Staat betrieben wird. Und ihre Lehren klingen wie direkt vom Wohltäter verfasst. Ich habe mal zwei so Grundsätze rausgesucht. Erstens, es gibt keine Gene. Das heißt, man kann Saatgut erziehen. Durch Einfrierung kann man es an die kalten Regionen Russlands gewöhnen, damit man auch in diesen Gegenden Landwirtschaft betreiben kann. Ein anderer Grundsatz ist, Samenkörner einer Art konkurrieren nicht, weil sie in einer Art Getreidekommunismus in Harmonie miteinander leben. Diese Lehre klingt irgendwie süß und ein bisschen albern, aber sie hatte wirklich ernsthafte Konsequenzen. In Russland verursachte sie große Probleme, da durch die Anwendung Engpässe entstanden. 1960 wurde der Lysenkoismus in Maos China exportiert und ist dort Mitschuld am Tode von 15 bis 55 Millionen verhungerten Chinesen. Die kommunistischen Machthaber dieser beiden Länder konnten den Lysenkoismus nicht einfach abschaffen. Wissenschaftliche Lehren kann man sofort ablegen, aber nichts, was man vorher wirklich zur wahren Wahrheit gemacht hat. Wären diese Staaten tatsächlich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen gebaut, wäre ihnen das Abstreifen der Irrlehren natürlich viel leichter gefallen. Die Sowjetunion stand also nicht auf dem Fundament wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern hat Irrlehren einfach zur Wahrheit erklärt. Wahrheit war nämlich in der Sowjetunion, wie im einzigen Staat, eine Funktion der Macht. Das heißt, der Staat gibt die Wahrheit einfach so vor. Lysenkos scheinbar wissenschaftliche Erkenntnisse hatten nichts mit richtiger Wissenschaft zu tun, sondern waren ideologisch gefärbte Aussagen. Die Lehren dieses Forschers, in Anführungszeichen, wurden mit Gewalt durchgesetzt und wer widersprach, verschwand. Man kann Samjatin nicht genug für diese Prophezeiung loben. Das ist wirklich sehr erstaunlich und das gibt es auch nicht oft. Deshalb kann ich persönlich ihm die hölzerne Handlung absolut verzeihen. Das Buch erschien 1920, da war die Sowjetunion noch gar nicht gefestigt. Der russische Bürgerkrieg tobte noch in Teilen. Das Land war seit dem Beginn des Ersten Weltkriegs, seit 1914 in einem Kriegszustand. Stalin war noch gar nicht an der Macht und trotzdem hat er all dies vorausgesagt. In Europa hatte die Sowjetunion insbesondere unter Künstlern noch einen guten Ruf. Zum Beispiel forderte der große Bertolt Brecht in seinem Lehrstück Die Maßnahme von 1929 den vernünftigen Opfertod von seinem Protagonisten. Der Wohltäter des einzigen Staates hätte Brecht bestimmt gerne zu seinem Poeten ernannt. Dieses Stück Brechts liest sich nämlich genauso zynisch wie die Worte der Dichter am einzigen Staat. Ich dachte erst, dass es sich hier um eine Satire handeln müsse, aber Brecht war das wirklich ein ernstes Anliegen. Kommen wir weg von dem historischen Kontext und jetzt mehr zum Buch an sich und wo das herkommt. Die Handlung hat super viele Gemeinsamkeiten mit 1984 von Orwell, aber auch mit Schöne neue Welt von Huxley. Die Bücher der beiden Briten sind später geschrieben und insbesondere 1984 wiegt hier und da wirklich wie ein Plagiat. Dennoch, 1984 ist meiner Meinung nach das bessere Buch. Er rundet das kantige Werk Samjatins gewinnbringend ab. Huxleys Schöne neue Welt hat einen etwas anderen Fokus als die beiden anderen Werke und ist deswegen ein bisschen alleinstehender. Ich habe dazu einen interessanten Spiegelartikel von 1958 gefunden. Es gilt als gesichert, dass Orwell das Werk Samjatins kannte. Orwell hat darüber hinaus sogar selbst Aufsätze geschrieben und auf die Ähnlichkeit von Huxley und Samjatin hingewiesen. Der Artikel ordnet die Herkunft, die Ähnlichkeiten und Unterschiede der drei Bücher ein. Eine Ähnlichkeit zu einem Buch, das Thema der letzten Folge war, ist mir zusätzlich aufgefallen. D. erzählt uns, ideal ist der Zustand, in dem nichts mehr passiert. Damit spielt er wohl auf Die Zeitmaschine von H.G. Wells an. Dort hat der Protagonist vor dem Zustand, in dem nichts mehr passiert, gewarnt. Denn wenn nichts mehr passiert, pervertiert der Mensch zu Eloys und Morlocks. Diese haben nichts mehr mit Menschen zu tun, sie sind dumm, tierisch, albern und launenhaft. Ein pervertierter Mensch wie D-503 sehnt sich aber nach diesem Zustand des Stillstandes. Kommen wir jetzt ein bisschen mehr zum einzigen Staat an sich. Der Mensch wird zu einem Teil einer Maschine gemacht und die Einwohner haben dementsprechend den Intellekt von Schrauben. Und der Kern des einzigen Staates sind dann Wahrheit, Wissenschaft, Ethik. Fangen wir mit der Wahrheit an. Wahrheit ist eine Funktion der Macht, wird oft gesagt und relativ offen gesagt. Trotzdem wird immer behauptet, dass sich die Wahrheit aus der Wissenschaft ergibt. Das Verhältnis zur Wissenschaft habe ich schon erwähnt. Die Machthaber des einzigen Staates überfordern die Wissenschaft und erklären insbesondere die Mathematik zu einem System, aus dem sich alles ergibt. Wissenschaft ist eine Pipeline, die eine Wahrheit anzapft. Wahrheit ist nicht verhandelbar, weil sie Ergebnis einer mathematischen Gleichung ist. Wie wirklich wahre Wahrheit ist, im einzigen Staat wird die Komplexität von Wissenschaft unterschlagen. Dissens ist Grundlage wahrer Wissenschaft und das haben wir nun wirklich nicht im einzigen Staat. Ethik ist auch ein großer Begriff in diesem Buch, der immer wieder vorkommt. Der einzige Staat legt nahe, dass sich aus der Wissenschaft, der Mathematik, ethische Grundsätze ableiten lassen. Das stimmt natürlich nur teilweise. Es lassen sich natürlich nur die Grundsätze ableiten, die der einzige Staat zulassen möchte. Die Grenze der Mathematik ist ja normalerweise die Sphäre der Ethik. Ethik und Mathematik haben ja eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Aber man kann das ja einfach behaupten. Mathematik ist Wahrheit, ist gleich Ethik oder so. Es wird also so eine Milchmädchenrechnung aufgemacht, wobei ja Ethik eigentlich eine Art Mosaik ist aus Philosophie und anderen Wissenschaften und so weiter und so fort. Ethik ist aber zu jedem Zeitpunkt Verhandlungssache. Aber auch heute gibt es die Fridays for Future-Fraktion, die immer wieder predigt, wie einfach die Wahrheit sei. Demokratische Prozesse empfinden sie als gefährliche Verzögerung auf dem Weg zum Glück. Egal welcher politischen Strömung man angehört, jeder bringt Studien vor, die den eigenen Standpunkt untermauern sollen. Durch diese wissenschaftliche Legitimation wird eine echte Diskussion vermieden, da die andere Meinung nicht die wahre wissenschaftliche Meinung ist. Das Problem, man kann jeden Standpunkt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen untermauern. Das heißt, Studien sollten nur ein Teil von argumentativem Diskurs sein, aber sie sind stattdessen der Totschlaghammer im modernen Meinungsaustausch geworden. Jeder, der ernsthaft glaubt, die Wissenschaft hinter sich zu haben, der hat die Wissenschaft zu einem metaphysischen, universellen Wesen aufgepumpt, so wie es im einzigen Staat passiert ist. In dem Buch Wir gibt es einen wahnsinnigen Optimierungswahn und der ergibt sich natürlich aus der Ethik. Optimierung geht an vielen Punkten. Die Kunst wird optimiert, Geburtenkontrolle, mathematische Musik, Geschlechtstage, der Alltag, all das ist eng getaktet, optimiert. Mutternorm, Vaternorm, wie groß, wie alt. Das ist natürlich auch ein Ergebnis davon, dass Menschen Nummern sind, Nummern und Kennzahlen und daran kann man sie messen. Kunst besteht nur aus Nummern und Kennzahlen. Wie viel Kunst, wie viele Sonaten täglich? Wie schnell ist die Sonate wieder vorbei? Bei Geburtenkontrolle dasselbe. Bei den Menschen wird geguckt, wie groß, wie dick, wie dünn, wie alt. Wie viele Geschlechtshormone? Genauso wie bei der mathematischen Musik. Es gibt ganz, ganz viele Sonaten, die rausgeballert werden. Und dann ist das gut. Ein Satz, den D503 sich wie ein Mantra vorsagt, insbesondere wenn er seine wachsende Seele verteufelt, ist alles Erhabene ist einfach. Dieser Satz ist ein Notausgang, mit dem man die komplexe Wahrheit umgehen kann. Oft ist D überfordert und flüchtet zurück in dieses kindische Mantra. Das Gegenteil ist ja der Fall. Alles Erhabene ist schwer, insbesondere wenn es um Moral, Ethik, Wissenschaft und oder Liebe, Lust und Leidenschaft geht. Dieser Notausgang ist der große Vorteil des Staates. Der Staat macht seinen Insassen ein verführerisches Angebot. Wer seinen Prämissen folgt, der wird mit offenen Armen im Wir des Kollektivs willkommen geheißen. Alles ist einfach, alles löst sich in tollem Wohlfall auf, die Welt ist einfach, die Wahrheit ist einfach. Wer sich widersetzt, der wird zu dampfendem Glibber geröstet. Jeder Witz ist eine unklare Funktion, sagt D503. Humor ist verboten. Das beweist, Humor ist immer ein Hebel, mit dem man einen Unrechtsstaat angreifen kann. Es gibt sogar einen handfesten Beweis dafür. Xi Jinping, der Präsident von China und Vorgänger des Wohltäters, hat vor einigen Jahren einen Witz verboten. Der große Xi wurde mit Winnie Pooh verglichen und auf zahlreichen Bildchen veralbert. Heute ist es in China ein staatsfeindlicher Akt, wenn man auch nur ein Bild von Winnie Pooh im Asia-Facebook Weibo hochlädt. Das ist mal wirklich humorlos. Ein weiteres Mantra von D. Das Leben ist ein Weg zur Kristallisation, zur Erhärtung. Mit Erhärtung meint Samjatin natürlich Verrohung. Samjatin schreibt dieses Buch unter dem Eindruck des russischen Bürgerkriegs. Knapp 13 Millionen sind bei den Kämpfen um Russland gestorben. Die Sowjets haben sich als zynisch entlarvt, als sie handstreichartig den Tod von Tausenden besiegelten. Diese Art der moralischen Verrohung, von der D spricht, ist notwendig, um solch harte Entscheidungen fällen zu können. Diese Verhärtung passierte selbst Intellektuellen. Ich habe bereits Bertolt Brecht erwähnt. Er, 13, ist der beste Freund von D. Er ist Sprachrohr für den Staat und ihn nennt man dort Poet. Poesie ist Dienst am Staat. Und das macht natürlich klar, er ist nur ein, ja, so eine Art Lakeur. Er ist kein richtiger Künstler, sondern er liest das vor, was der Staat ihm gibt. Oder darf das sagen, was der Staat ihm befiehlt. Die Kunst, hier in Form von er dargestellt, erniedrigt sich, um überhaupt stattfinden zu können. O90 ist dasselbe passiert wie I330 und D. Alle drei haben sich verliebt. In ihnen hat sich eine Seele angereichert. Bei O war Sinnsuche die Flucht ins Private. Während I und D sich ineinander verliebt hatten und sich hatten, hatte O nichts. Sie musste sich ins eigene Ich fliehen und das wollte sie mit der Schwangerschaft erreichen. Und mit dieser Schwangerschaft hat sie sich erfolgreich die Realität vom Leibe gehalten. Ein weiterer Satz, der oft in dem Buch fällt, das Wir beinhaltet mehr als das Ich. Jede Zeile dieses Textes, also dieses Buches, ist ein brennendes Pamphlet gegen den Utilitarismus. Hier eine Definition des Begriffs, die sich so ein bisschen aus dem Buch ergibt. Utilitarismus ist eine Ethik ohne Moral. Der Begriff Moral ist für Utilitaristen nur ein Feigenblatt, um eine Art Agenda durchzusetzen, in der das Glück der größten Zahl gilt. Individuen gibt es nicht mehr, sondern der Mensch wird zu einer Nummer, die angibt, wie glücklich er ist. Samjatin erklärt das eigenständige Individuum zu einem Ideal. Das ist wirklich Dreh- und Angelpunkt dieses Buches. Und wenn es das Individuum gibt, dann kann Utilitarismus nicht funktionieren, denn für Utilitarismus ist dort kein Platz, weil das Private nichts mit dem Staat zu tun haben sollte. Der Staat sollte nicht wissen, was ich für Glück halte, beziehungsweise meinen Weg zum Glücklichsein beeinträchtigen. Samjatin beweist, der Mensch sollte mehr sein als ein Teil einer Masse. Der gut gemeinte Ganzheitsanspruch des Utilitarismus birgt große Gefahren, die Samjatin hier darlegt. Es gibt Geschlechtstage und persönliche Stunden. Sie suggerieren eine Scheinprivatheit. Privatsphäre wird allgemein misstrauisch gesehen. Dementsprechend ist die Privatsphäre Beute des einzigen Staates. Und das nicht ohne Grund, denn die Privatsphäre ist Bedingung für das eigenständige Individuum. Das Private muss im einzigen Staat ausgerottet werden, damit das Individuelle nicht entstehen kann. Der Autor legt uns nahe, dass das Individuum ein Bollwerk gegen den Staat sein kann. Der einzige Staat nimmt zwar die Privatsphäre, aber bietet dafür ein starkes Wir an. Leider macht Samjatin das Uninteressante, als er diesen primitiven Stamm zu Helden macht. Das Motto dieser Leute ist, alle müssen den Verstand verlieren. Leute zu verherrlichen, die das Gegenteil vom einzigen Staat sind, das ist ja super langweilig. Und vor diesem Plot-Twist dachte ich, das Buch ist eine Ode für das Komplizierte. Das deutete sich so ein bisschen an. Leider hat der Autor ein haariges Waldmenschenvolk zu Helden gemacht. Hier ein weiteres Problem der Handlungen des Buches. Der einzige Staat weiß nichts und ist träge. Warum kann D immer wieder abhauen? Warum weiß der Wohltäter nichts von I-330 und ihren Anhängern? Die sind offen auf der Straße rumgelaufen, haben irgendwelche Sachen angezettelt, haben öffentlich Plakate aufgehangen. Warum weiß niemand davon, was sie machen und wer die sind? Warum kann einfach so ein Bürgerkrieg aus dem Nichts entfacht werden? Warum kann D so lange frei rumlaufen? Wie kann der Wohltäter nichts von dem Verhältnis zwischen D und I wissen, wenn eine staatliche Behörde den Geschlechtstag regelt? Warum muss der große, tolle Superwohltäter selbst Verbrecher verhören? Natürlich kann man immer sagen, das sei irgendwie Absicht, um D bzw. den Leser zu verwirren oder in Sicherheit zu wiegen. Dennoch bleibt der Eindruck, dass der einzige Staat unwissend und bräsig ist. Insbesondere weil D überlebt, ist das so unglaubwürdig. D hat sich so viele Verbrechen schuldig gemacht und irgendwie überlebt er dann doch. In Sachen Glaubwürdigkeit hängt es da wirklich zum Beispiel 1984 hinterher. Dem Leser wird insbesondere im Subtext nahegelegt, dass Revolutionen ein legitimer Akt politischer Teilhabe sind. Die Waldmenschen sind echte, harte Kerle, während die dekadenten Städter des einzigen Staates dumm und wehrlos geworden sind. Das wirkt eher wie eine Kritik am Urbanen, aber nicht wie eine Kritik am einzigen Staat. Samjatin entlarvt sich hier als Kind seiner Zeit und zeigt, dass er vielleicht weniger zynisch als die Bolschewiki, also die Kommunisten, ist. Aber Gewalt ist ebenso in seinem Werkzeugkasten wie Terror und Bürgerkrieg. Das findet er alles noch ganz toll. So viel zur wirklich sehr ausführlichen Analyse. Mein Fazit ist absolute Lesepflicht. Es ist wirklich schade, dass es nicht mehr mit den anderen zwei großen dystopischen Romanen 1984 und Schöne neue Welt genannt wird. Leider ist das Buch in Vergessenheit geraten. Ein Umstand, über den sich der einzige Staat wirklich freuen würde. Hier noch ein bisschen Trivia. Das Werk wurde 1982 in Westdeutschland verfilmt und wirkt mehr wie ein gefilmtes Theaterprojekt. Ich bin mir nicht sicher, was ich von dem Film halten soll. Er hat auf jeden Fall Kultpotenzial, weil er ziemlich krass aussieht. Aber er ist bestimmt keine Alternative zum Buch. Das war es mit dieser Folge des Literaturpodcasts. Ich sage Dui, auf Wiederhören und bye. Tschüssi!
Das Signal zum Schlafen gehen. Gute Nacht.